Werbung. Flo, wir sind ja vor kurzem beide das Transcontinental Race gefahren und du hast erzählt, dass du immer wieder mal in irgendwelchen schwindligen öffentlichen WLAN-Verbindungen warst. Ob es jetzt serbische Tankstellen waren oder irgendwelche Hotels, hast du dir da Gedanken gemacht über deine Sicherheit, über deine Daten?
Na, das muss ich nicht, weil ich benutze NordVPN und wenn ich da in unverschlüsselten WLANs drinnen bin, sind meine Daten trotzdem geschützt.
Ja, da bist du mir definitiv einen Schritt voraus. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe schon VPN immer wieder mal benutzt, aber nur am Computer und nur, damit ich ausländische zum Beispiel Streamings anschauen kann, die in gewissen Regionen nicht verfügbar sind. Wie zum Beispiel, wir kennen unseren eigenen ORF, den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus dem Ausland gar nicht anschauen. Aber das VPN viel mehr kennen, das weiß ich erst seit jetzt.
Ja, also sie schützen einfach deine privaten Daten, wenn man in fremden WLANs ist. Und was auch ein Tool ist, was ich sehr gerne nutze, wenn man einen anderen Standort auswählt, dann hat man bei Hotelbuchungen oder bei Flugbuchungen, kriegt man dann plötzlich ganz andere Preise.
Vielleicht so nur ganz kurz, wie VPN-Services generell funktionieren. Einfach gesagt ist es so, ein VPN leitet deinen Internetverkehr über einen Remote-Server um. Das heißt, über einen anderen Standort und verschlüsselt ihn dabei und schützt ihn vor neugierigen Blicken. Das heißt, man hat eine andere IP-Adresse und kann sich den virtuellen Standort sogar aussuchen. So kann niemand nachvollziehen, aus welcher Stadt oder aus welchem Land du eben zugreifst. Ja, und unser Lieblings-VPN-Service, um sensible Daten wie Bankdaten, Passwörter, die Online-Identität zu schützen oder auch um mich vor Viren oder bösartiger Malware oder Phishing-Seiten zu schützen, ist NordVPN.
Ja, und NordVPN ist der schnellste VPN der Welt. Also gerade beim Streaming, wenn man da einen Geoblock umgehen will, gibt es da keine Verzögerung in der Bandbreite.
Ja, und das Coole ist, mit einem NordVPN-Abo kann man bis zu 10 Geräte mit seinem Account schützen. Das heißt, Handy, Computer, Tablet, was auch immer man in Verwendung hat.
Unter nordvpn, alles zusammengeschrieben, .com/sitzfleisch, kann man es jetzt risikofrei testen mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Und generell ist das Angebot so, dass man, wenn man 2 Jahre ein Abo abschließt, 4 Monate kostenlos dazu bekommt.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide, das leichteste Bikepacking-Taschen-Setup am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum TCA.
Dafür wird es jetzt so
mit Ideal Rasser
und Florian Kraschitzer. Nein, ich finde es gut, du bist halt sehr motiviert. Das hört man schon beim Intro.
Ja, super, ich bin super drauf. Top in Form, würde ich sagen.
Ja, und ich bin wieder im Training für ein King of the Lake, für ein Kottl, fürs Zeitfahren. Und ich muss sagen, es tut noch ein bisschen weh. Also die hochintensiven Einheiten gehen noch nicht so ganz gut. Und ich muss sagen, ich sitze da ein bisschen schwer angeschlagen in meinem im Sessel vor dem Mikro. Aber freue mich natürlich auch wieder heute mit unserer Sonderepisoden-Staffel zum Transcontinental weiterzumachen, weil es einfach cool ist. Und ich muss sagen, die letzten Aufnahmen, die haben einfach echt Spaß gemacht. Wir haben das ja noch nie gehabt, gell, dass man über ein und dasselbe Erlebnis in der Intensität wirklich viel zum Erzählen haben. Das ist echt cool.
Ja, und es ist total cool. Ich meine, jetzt die letzte Folge, das war die mit meinem absoluten Mac-Moment, mit meinem absoluten Highlight in dem Rennen, mit diesem Clip, wo ich beim Nacherzählen wieder Gänsehaut gekriegt habe. Das ist schon cool, das Rennen jetzt einfach auch mit so ein bisschen am Abstand Revue passieren lassen. Und da freue ich mich auf die heutige Episode wieder.
Ganz kurz möchte ich nur ein paar aktuelle Sachen sagen und eigentlich geht es wiederum nur um nette Zuschriften, die wir gekriegt haben. Und da haben wir 2 herausgesucht.
Feedback der Woche.
Und zwar hat uns der Markus geschrieben. Er erzählt, dass er durch einen Artikel in der Rennradzeitschrift zufällig auf unseren Podcast gestoßen ist. Und er hat dann im Jänner einen Kreuzbandriss gehabt und hat dann ungeplanterweise sehr viel Zeit zum Hören gehabt. Und er ist dann sofort im Hummelmodus durch die ganzen Folgen gerauscht und hat nicht nur sehr viel gelernt dabei, sondern auch sehr herzlich gelacht. Ja, der Markus ist mittlerweile nach Niederösterreich gezogen, in die Nähe des heurigen Ram-Gewinners, in die Nähe von Philipp Keider. Und die Berge föhnen ihm zwar ein bisschen, aber trotzdem mit unserem steirischen Dialekt fühlt er sich wieder ein bisschen wie zu Hause, weil er ursprünglich aus der Steiermark kommt. Und dann sagt er, dass unser Podcast allerdings auch gefährlich werden kann. Weil, und jetzt Zitat, während eines Intervalltrainings bergauf bin ich natürlich mehrmals an einem anderen Radfahrer vorbeigefetzt und habe mich in den Pausen wieder zurückfallen lassen. Als ich ihn wieder überholte, erzählte Straps gerade in einer älteren Folge, wie er im Rennen beim Batterietausch gleich auch seine Bremse entlüftet hat. Ich liebe euren offenen Umgang mit Hopperlas und musste natürlich laut lachen. Leider genau im falschen Moment. Der Kollege dachte nämlich, ich lache ihn aus und hat mich nicht nur am Rad, sondern auch gleich verbal attackiert. Ich konnte ihn beruhigen und habe ihm am Gipfel von Sitzfleisch erzählt und das Hopperla vorgespielt. Am Ende ist alles gut gegangen und vielleicht habt ihr jetzt sogar einen neuen Fan. Und dann hat der Markus noch einen Vorschlag gemacht, falls wir eine neue Podcast-Beschreibung brauchen. Sitzfleisch. Der Podcast, der euch sogar auf vermeintlich harmlosen Strecken schnell mal das Leben kosten kann.
Ja, das hoffen wir natürlich nicht. So gefährlich wollen wir nicht unterwegs sein. Aber sehr schönes Feedback. Freut uns natürlich, dass wir ein Stück Heimat mitnehmen ins fremde und wilde Niederösterreich.
Genau, und der Markus freut sich immer auf die vielen weiteren Episoden. Und dafür riskiert er gern etwaige Konfrontationen mit vermeintlich ausgelachten Kollegen. Ja, und halt herzlichen Dank, dass wir uns auf Social Media und mit dem Podcast halt so bemühen und nicht nur Tipps und Tricks weitergeben, sondern da sehr unterhaltsam sind zwischendurch. Also vielen Dank, lieber Markus, und natürlich weiterhin gute Besserung und gute Fahrt und hoffentlich viele freundliche Begegnungen mit Mitstreitern. Und dann haben wir noch eine Instagram-Nachricht gekriegt von Velo Ele. Und so ist es darum gegangen, Flo, du erinnerst dich um die Ampeln in Spanien, die rot sind und irgendwann auf einmal nicht mehr rot und keiner weiß genau, wie das funktioniert. Und da ist jetzt die Nachricht gekommen, dass da ein Schild war, das das so erklärt hat, dass die Ampel rot bleibt, wenn man schneller als 50 km/h ist. Und wir hatten den Eindruck, also jetzt Zitat, wir hatten den Eindruck, dass ein Radfahrer nicht erkannt wurde und es daher immer ein Auto brauchte, das unter 50 km/h lag. Also, Dankeschön für die Info. Wenn das so ist, dann macht es natürlich Sinn, weil dann bringt es nämlich auch was, nämlich, dass man wirklich langsam fahren muss, weil das war ja irgendwie unsere Vermutung. Nur wie das nicht realisiert, dass man da anscheinend Autos, die schneller sind als 50, dass es dann rot bleibt. Und erst wenn du quasi dich an die Geschwindigkeitsvorgabe hältst, dann wird die Ampel quasi, springt sie von rot weg auf gelb blinkend.
Mhm. Macht durchaus Sinn. Und dass die Radfahrer nicht erkannt wurden, ja, den Eindruck habe ich auch gehabt.
Ja.
Zumindest am Anfang, wie ich noch gewartet habe an den roten Ampeln.
Also, ja, da lernen wir auch wieder was dazu. Bringt uns jetzt zwar nichts mehr und hätte wahrscheinlich unterwegs auch nichts gebracht, wenn man nicht erkannt wird, aber kann man jetzt auf jeden Fall im Nachhinein nachvollziehen und sich vielleicht dann an den Autos orientieren und im richtigen Moment zur Ampel hinfahren, wenn ein Auto in der Nähe ist.
Gut, noch was oder gehen wir rein?
Es gibt noch viel mehr Feedback, aber ein bisschen was behalten wir uns dann auf für die nächsten Episoden und möchten gleich nochmal euch drum bitten oder euch einladen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas zum Transcontinental sagen möchtet oder uns schreiben möchtet, bitte sitzfleisch@christophstrasser.at und wir werden dann in der Fazitfolge nochmal alles aufgreifen, was wir da jetzt reinkriegen.
Und wenn ihr wertschätzt, wie viel Zeit wir da investieren, in nicht nur in diese Sonderstaffeln TCR, sondern auch in den ganzen Podcast und uns irgendwie supporten möchtet, es gibt die Möglichkeit auf Steady, es gibt die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, es gibt die Möglichkeit, Bewertungen dazulassen. Das alles hilft uns weiter und ja, wir danken uns für alle, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen.
Und Flo, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du persönlich hättest gerne ein bisschen mehr Unterstützung auf Strava, dass du 500 Daumen hoch kriegst für deine erste Etappe.
Ja, also ich würde mich bei allen über 500 freuen, aber bei den anderen bin ich sehr, sehr weit weg.
Ja, sag niemals nie, vielleicht geht was. Gehen wir zum Transcontinental.
Ja, wir haben die Folge beendet mit unseren Stürzen und akrobatischen Einlagen und Judo-Rollen am Parcours noch. Und ja, jetzt sind wir vom Parcours runter und jetzt beginnt das Race to the Ferry, oder?
Ja, das Race to the Ferry beginnt jetzt so richtig. Wir haben jetzt sozusagen von Siena die Strade Bianche hinter uns lassen und sind jetzt irgendwo mitten in Italien und der Weg nach Bari ist irgendwie schon, man kann es jetzt schon greifen und irgendwie abschätzen, wie lange er dann unterwegs sein wird. Irgendwo so im Bereich von 1,5 Tagen oder so. Und ja, vorne an der Spitze hat es ein wirklich knappes Rennen gegeben zwischen 4 Leuten. Und bei dir habe ich jetzt den Zwischenstand da jetzt nicht, weil dieser Parcours quasi kein Checkpoint gehabt hat. Das war so eine zweigeteilte Passage sozusagen. Der erste Teil des Parcours war in Siena bei der Strade Bianche und das 300 Kilometer weiter südlich war dann der zweite Teil vom Parcours mit dem Checkpoint, wo es dann auch wieder die Zwischenzeiten gibt.
Genau. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch nie aufs Tracking geschaut und habe es auch geschafft, dass mir niemand anders in meiner WhatsApp-Gruppe oder die Sabine meine Ergebnisse oder meinen Zwischenstand gesagt hat. Das wird sie dann jetzt kurz später ändern. Dann gibt es einen kleinen Leak. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist.
Und damit wir jetzt wieder besser reinfinden und Anschluss finden an die letzte Episode, so ein kleiner Rückblick nochmal. Es ist da eine Sprachnachricht von mir jetzt, die abgespielt wird, die quasi am Ende vom Parcours war, wo ich dann ein bisschen so Fazit gezogen habe und meinen Plan für die nächsten Stunden mir überlegt habe.
So, 5,5 Stunden für die 100 Kilometer hat sich zart. Boah, aber es waren jetzt da mit den Eigenstrecken 70 Kilometer. Auf Schotter. Das ist schon einiges. Vor allem mit den Abfahrten bremst du halt richtig. Genau. Und jetzt werde ich Folgendes machen. In dieser Reihenfolge. Ich bin komplett dehydriert, weil es unterwegs kein Wasserstell gegeben hat. Das ist echt wild. Einheimische haben alle ihre Wasserpipen abgeschraubt oder zugesperrt. Dann meine 2 Pizzen, die ich noch habe, vom Konrad in Siena, werde ich mir reinhauen. Dann werde ich nicht mehr aufs Klo gehen, weil das habe ich unterwegs gemacht. Ich habe nämlich bei einem Agriturismo, also bei so einem Urlaubsbauernhof, bin ich schon eingekehrt und habe was getrunken. Und da war der Niklas Agroturt. Jetzt hat er mich ein paar Minuten vorher überholt gehabt. Dann sind wir beide an der Pudel gestanden. Und die Fraubesitzerin war nicht sehr erfreut, dass du 2 stinkende, vor Schweiß triefende Mannsbilder ihr schönes Haus quasi ein bisschen beschmutzen, zumindest geruchstechnisch. Ah. Und dann werde ich mir ein Bild verschaffen, Restdistanz, Restzeit, fairen Fahrplan, fairen Optionen.
Als ich vom Parcours runtergekommen bin, war es wirklich so Sonnenuntergang. Also da ist der Tag zu Ende gegangen. Und ich habe dann, das war eins der guten Dinge, die ich vor Jahren schon gemacht habe, nämlich auf meinem Garmin habe ich die ganzen Wasserstellen eingespielt. Und ich habe dann gesehen, dass ich eigentlich ja noch zum Essen genug gehabt habe. Und habe dann nur Wasser aufgetankt, während der Viktor und der Nikolas einkaufen waren und dann bin ich an den beiden wieder vorbeigezogen, habe dann aber leider das zweite Mal im Rennen einen Defekt gehabt und hab mir einen Schlauch wechseln und es war ein bisschen ironischerweise wieder nach Offroad-Passagen, also dort, wo eigentlich schöner Asphalt gewesen ist, war wieder irgendein Metall und da habe ich dann aber keine Autowerkstatt in der Nähe gehabt, das heißt, ich habe da müssen ordentlich pumpen, ein bisschen den Oberarm wieder aufwärmen Und danach habe ich ihn wirklich in Viktor getroffen und wir haben kurz geplaudert und ich habe das eh schon erzählt, dass er dann halt voller Motivation war, weil er gesagt hat, hey, er fährt jetzt die nächste Nacht durch und die Fähre ist noch absolut möglich. Und das habe ich immer im Prinzip gleich gedacht. Habe aber gesehen, dass er einfach mal Spur schneller fährt und ich gewusst habe, hey, wenn ich da jetzt versuche, mir an seinem Tempo zu orientieren, dann ist das für mich sicher zu hohes Tempo. Aber wir waren dann halt wirklich eine Zeit lang quasi sehr nah beieinander. Ja, bis dann halt die Nacht irgendwann gekommen ist und dann ist es halt spannend geworden oder schwierig geworden, sagen wir so.
Ja, also ich habe ja da geschlafen. Ich war dann tagsüber, bin in den Sonnenaufgang in den Parcours reingefahren oder am Parcours weitergefahren. Ich habe mitten am Parcours geschlafen. Und ich habe, wie ich vom Parcours herunten war und auf diese Ebene oder Hochebene rund um Perugia und um diesen See, habe ich eine sehr lustige Entdeckung gemacht.
Also es ist total witzig. Ich sehe von da jetzt, wo ich bin, diesen Berg mit den Sendern vom Unknown Race, wo ich fälschlicherweise draufgefahren bin. Es gibt mir gerade die vollen Flashbacks, es ist sehr lustig.
Weißt du noch, wie das geheißen hat? Irgendwas mit Radio, oder?
Ja, also hätte der Ort geheißen. Die Sender weiß ich nicht mehr, wie sie geheißen haben. Der Ort Radio Falcone oder so, irgendwie so in die Richtung. Da hätte man hin müssen und ich bin auf den Berg 1 davor gefahren, weil ich gedacht habe, Radio, das heißt Sender, und dann bin ich da aufgefahren, um dann drauf zu kommen, na, der Checkpoint ist nicht da, sondern am nächsten Berg im Ort.
Das war jetzt der kurze Rückblick zum Unknown Race. Die Geschichte habe ich bis heute, also der ist einfach so unfassbar lustig für Außenstehende, für die war es in dem Moment nicht so lustig, aber der Gedankengang ist halt einfach so irgendwie nachvollziehbar, ne? Aber
weniger denken und einfach mehr auf den Garmin schauen und dem nachfahren und nicht abzweigen, wenn nicht zum Abzweigen ist.
Ich glaube, von der Route her waren wir in der Gegend wieder relativ ähnlich. Wir sind dann, wenn man sich jetzt die gedachte kürzeste Linie vorstellt, ein bisschen weiter nach Osten gefahren, zu dem großen See, da in der Nähe von Perugia, und dort dann erst wieder nach Süden abbogen. Das war scheinbar so ein Haken, aber da ist mir beim Routenplanen eben aufgefallen, dass es da scheinbar ein bisschen schneller ist, weil halt am Seeufer entlang es sehr flach ist.
Ja, nicht nur dem Seeufer entlang, man müsste dann einfach nochmal extra über so eine kleine Bergkette, um dann wieder auf die Originalroute fahren, wenn man die direkte fährt. Und ich glaube, das haben die allermeisten auch so gesehen. Also wenn man sich die Heatmap anschaut, das ist schon der dickste Balken, ganz klar.
Wie hast du dann generell die Strecke empfunden weiter? Also weil ich muss sagen, ich kann da jetzt nicht so viel erzählen, ich kann da dann von der Passage erzählen, wie es mir in der Nacht gegangen ist. Das waren aber eher so Emotionen und es war halt keine gute Nacht, sagen wir so. Nur ich habe von der Gegend dort absolut nichts mitbekommen, weil es war halt dunkel. Und mein Plan war ja, diese Nacht durchzufahren, um halt noch schnell genug nach Bari zu kommen. Was ja dann schlussendlich ja nicht so funktioniert hat. Aber ob es dort schön war, ob es dort irgendwie ja cool zum Fahren war, keine Ahnung.
Ja, also bis zu dem See war es okay, habe ich ja schon auch gekannt vom Unknown Race, deswegen war es nicht besonders, aber dann von Perugia bis Terni, da fährt man mehr oder weniger so ein Tal, so eine Schneise einfach runter und ich habe da offensichtlich einen Fehler in der Routenplanung gemacht, weil mein Garmin hat mich auf die Autobahn geschickt und ja, der wollte, dass ich von Perugia nach Terni einfach auf der Autobahn fahre. Ich habe dann ein bisschen mit Google Maps geschaut und habe relativ schnell gesehen, es gibt parallel zur Autobahn einfach diese Schnellstraße und aus irgendeinem Grund hat mich bei der Routenplanung, ich habe es dann auch beim reinzoomen jetzt im Nachhinein mit meiner geplanten Route gesehen. Also es ist so knapp beieinander und ich weiß jetzt nicht, wo mich meine geplante Route wirklich geschickt hätte. Jedenfalls der Garmin wurde das ja auf der Autobahn vor, aber nachdem die Dings parallel dazu gelaufen ist, war es jetzt nicht so schwer. Ich habe jetzt nicht umgeplant, ich habe jetzt keine neue Route gemacht, sondern ich habe eh gewusst, wo ich hin muss, nach Terni. Und dass es erst da in Terni die nächste Band Road gibt, wo ich aufpassen muss und dass ich da eigentlich, wenn ich einfach die Parallelstraßen zur Autobahn vor nichts falsch machen kann. Und deswegen habe ich da jetzt nicht umgeplant, bin da einfach entlang gefahren. Und irgendwo da entlang der Strecke habe dann ich angefangen zum Rechnen wegen der Fähre. Und ich glaube, den Clip, der ist jetzt ein bisschen länger, aber den wir jetzt hören, das ist irgendwie so für mich ein Schlüsselmoment von diesem Rennen. Also ganz, ganz viel in meiner Nachbetrachtung, ob ich jetzt zufrieden bin oder nicht, das ändert sich ja ständig, hängt an diesem Clip, den wir jetzt hören werden und dann werde ich was dazu sagen. Das sind jetzt zwei Clips, der eine dauert über 3 Minuten und der zweite gleich hinten nach.
Also Lex, du hast eh nichts verpasst, ich bin ein bisschen Rad gefahren in der Zwischenzeit. So, Fernsituation. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich die Fähre morgen um 23 Uhr erwische. Es sind über 500 Kilometer noch und es sind 27 Stunden Zeit. Also das ist schon sehr, sehr sportlich. Aber ich fahre jetzt, also ich fahre eh seit 8 Tagen Vollgas, ich werde jetzt weiterhin Vollgas fahren. Und wenn ich jetzt nicht Rückenwind habe, wie der Bosoni oder Haxen wie der Bosoni, dann wird es schwierig. Aber heißt nicht, dass ich nicht aufgib. Aber der Vorteil halt an meiner Situation im Vergleich zu den Vorderen ist, dass ich ab Mittwoch zweimal am Tag Fähren fahren. Es ist natürlich auch so, dass wenn in Bari das Ziel wäre, dann wäre es natürlich zum Versuchen durchzufahren. Aber nachdem das danach nochmal über 1000 Kilometer sind, dann haben da die, also selbst wenn du es schaffen würdest, dann würdest du es abschießen, dass du die 8 Stunden fair fährt. Du kannst ja auch nicht 8 Stunden davon schlafen. Auch nichts bringt, dass die gescheite Ruhe ist. Also einfach so weitermachen wie bisher und dann auf den letzten 1000 nochmal so richtig auftragen. Außer jetzt. Also wenn ich jetzt Frühjahrsauftrag den Hammer auspacke und einen 30er-Schnitt hinpflüge und in 3 Stunden in L'Aquila bin, dann lasse ich das Zimmer links liegen und bügel weiter, aber ja, es ist noch selten passiert, dass man schneller wird.
Mir ist das auch noch nie passiert, dass man schneller wird, muss ich sagen. Das war jetzt 27 Stunden vor der Fähre, das heißt, das war schon am Abend, oder?
Genau, es war jetzt schon am Abend, das war jetzt auf dem Weg nach L'Aquila. Ich habe dann in L'Aquila letztendlich geschlafen. Und genau, 500 Kilometer vor der Fähre, 27 Stunden vor der Fähre. Also es war schon am finster werden, ja. Warum ist es für mich so ein Schlüsselmoment? Warum hadere ich jetzt im Nachhinein so? Und warum mache ich davon abhängig, ob ich zufrieden bin mit dem Rennen oder nicht? Ich habe, je nachdem, in welcher Stimmung ich auf das Rennen zurückblick, habe ich das Gefühl, ich habe zu früh aufgegeben. Ich habe es nicht richtig versucht, die Fähre zu erwischen. Also ich habe es gesagt, am Parcours in Siena, an dem gleichen Tag noch, hat mich die Lail überholt, hat gesagt, sie fährt zur Fähre und sie ist zur Fähre gefahren und hat die Fähre erwischt. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich sage, ich halte mir die Option offen, eigentlich tief im Inneren habe ich schon aufgegeben gehabt und habe eigentlich die Fähre schon abgeschrieben gehabt. Und habe das jetzt da in dieser Nachricht, die ist noch viel länger als das, was wir jetzt abgespielt haben, aber wir wollen uns nicht wiederholen, eigentlich nur mehr so vor mir selbst rechtfertigt, warum ich nicht mehr zur Fähre fahre, warum ich es nicht mehr versuche. Und ja, ich denke, mit ein bisschen mehr Commitment, ein bisschen früher, also da kommt mir das mein Laissez-faire-Ansatz zu sagen, ich fahre mal drauf los und ich schaue, was passiert. Kommt jetzt da zurück und beißt meinen Hintern, weil wenn ich früher mich mit der Fähre auseinandergesetzt hätte, hätte ich früher die Entscheidung treffen können, ich probiere es. Und vielleicht hätte ich es erwischt, vielleicht hätte ich es nicht erwischt. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ich habe mich zu spät angefangen, mit der Fähre auseinanderzusetzen und ich habe zu früh dann aufgegeben, es ernsthaft zu versuchen. Das ist so das, woran mein ganzes Rennen jetzt irgendwie in der Nachbetrachtung immer ein bisschen hängt. Also ich bin zufrieden, ich habe gefinisht, ich habe all meine Ziele erreicht, das ist alles super. Aber wenn man drüber nachdenkt, habe ich mein Bestmögliches abgerufen, dann komme ich immer wieder zu dem Zeitpunkt zurück und denke mir, ich hätte es nicht versuchen sollen. Habe ich zu früh und zu leichtfertig diese Fähre abgeschrieben.
Ich kann extrem gut nachvollziehen, wie es da geht. Ich habe ähnliche Gedanken gehabt zwischendurch. Wirklich. Und ich komme aber im Nachhinein drauf, egal wie ich es drehe und wend, es wäre für mich nicht gegangen. Ich habe dann, ich bin irgendwie so, weiß ich nicht, 28 Stunden vor der Fähre mit dem Viktor gleich auf gewesen. Und er ist hingekommen und ich nicht. Also, es war für mich auch nicht unmöglich zu dem Zeitpunkt. Nur, ich hab's dann wirklich, ich hab alles gegeben. Ich bin in der Nacht gefahren. Ich hab versucht, keine Schlafpause zu machen. Ich war komplett entschlossen. Aber es war für mich die Nacht einfach die komplette Katastrophe. Und dann irgendwann musste die Frage stellen, wie viel Risiko geht man ein? Wie viel setzt man aufs Spiel? Um wie viel geht's da eigentlich? Natürlich, glaube ich, ist es wichtig, dass du sagst, hey, also, das hört man bei allen meinen Sprachnachrichten aus, ich erzähle die ganze Zeit, welche Platzierung und wie weit bin ich hinten und habe ich aufgeholt. Und für mich ist es wirklich ein Rennen und ich habe die mentale Einstellung dazu, ein Rennen zu fahren. Aber schlussendlich musst du sagen, hey, es ist halt nur ein Rennen. Und ich will mich nicht da jetzt da so kaputt machen im Sinne von übermüdet in der Nacht einen Sturz haben. Ich bin echt immer auf der vorsichtigen Seite, wenn es um die Dinge geht. Ich habe einfach nicht Lust, irgendwo mitten in der Nacht im Straßengraben zu liegen und verletzt zu sein und keiner sieht mich, keiner hilft mir. Vielleicht ist es altersbedingt, dass man im Laufe des Lebens, man hat schon ein paar Stürze gehabt. Ich habe schon zweimal das Schlüsselbein gebrochen. Es ist super, dass die Medizin das quasi, das ist eine Kleinigkeit, in Wirklichkeit ein Schlüsselbeinbruch, aber ich muss es nicht ein drittes Mal haben und ich will ja nicht unbedingt schwerer verletzt sein oder irgendwie sonst. Ich gehe dann einfach auf Nummer sicher und als ich dann in der Nacht gemerkt habe, hey, es geht für mich nicht, ich breche ein, ich mache Vorfehler, ich bin in einem Schlagloch durchgefahren und fast gestürzt, dann habe ich einfach gesagt, hey, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt mache ich trotzdem eine Schlafpause. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch mitspielt, aber irgendwie sagst du halt, okay, wenn ich da jetzt wirklich alles auf Akkorden setze und mit Biegen und Brechen versuche, ohne Pause durchzufahren, es kann aufgehen, es kann aber wirklich schief gehen.
Werbung.
Über den heutigen Werbepartner freue ich mich ganz besonders. Und zwar ist es IC Trainer.
Hast du heute in der Früh aufs Thermometer geschaut? Ich glaube, so 3 Grad gehabt oder so.
Ich bin heute in der Früh zum Zug gefahren und ich habe mir gedacht, Handschuhe und Hauben wären schon notwendig gewesen. Und das heißt für mich, die Indoor-Saison beginnt langsam oder die schaut schon um die Ecke.
Ja, jetzt heißt es bald wieder zu Hause im Keller oder im Schlafzimmer oder wo auch immer den Heimtrainer zu aktivieren und dafür gibt's jetzt IC Trainer und ich finde es wirklich großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin niemals ein Zwift-Fan gewesen. Ist zwar sehr populär und sehr beliebt, aber halt auch wirklich, wirklich kostenintensiv. Und IC Trainer ist wirklich eine großartige Alternative, kostet ein Fünftel davon. Das heißt, du bist mit weniger als 30 Euro pro Jahr optimal versorgt.
Nicht nur ist es viel billiger, es ist auch einfach so, was mir total taugt, es ist einfach ein No-Bullshit-Trainingsprogramm. Du hast einfach nur deine Wattvorgabe angezeigt und fährst die nach. Du hast keine aufwendigen Animationen. Es ist kein Spiel, es ist ein Trainingsprogramm.
Ja, ich habe bei Zwift immer gedacht, ich spiele irgendwie Super Mario Kart oder sowas. Mit man fährt unter Wasser, man fährt durch Lava durch und sowas. Nein, ich finde bei IC Trainer wirklich cool. Du kannst zum Beispiel Videos von realen Strecken nachfahren oder noch besser, du kannst deine eigenen GPX-Dateien, Stichwort Transcontinental Race, Routenplanung zum Beispiel, du kannst deine GPX-Dateien hochladen und im Google Street View Modus nachfahren. Du kannst da quasi anschauen, wenn du durch Serbien, durch Rumänien fährst, was auch immer. Und ich muss sagen, das hat für mich schon auch immer einen großen Stellenwert gehabt. Ich habe das beim Race Across America oft gemacht, damals halt nur einfach händisch. Aber wenn du eine Gegend schon erforschen kannst, du siehst das zwar nur am Bildschirm, aber du weißt schon ungefähr, was dich dann erwarten wird. Also die Funktion, auf die freue ich mich schon extrem.
Was ich für den Preis auch unglaublich cool finde, es können zwei Nutzer in einem Haushalt das Programm nutzen. Und was ich auch besonders cool finde, es ist auch mit Ruderergometer und am Skiergometer kompatibel. Und da habe ich sehr, sehr lang gesucht, bis ich endlich was finde, das mit einem Skiergometer kompatibel ist. Das ist nicht einmal meine teure Garmin-Uhr.
Ja, und mit Laufbändern auch. Also du mit deinem Alternativtraining kannst dich komplett austoben, wobei ich jetzt auch ein Ruderergometer mir besorgt habe und bin schon gespannt, wie das dann funktionieren wird.
Und ich kann nur nochmal wiederholen, es ist halt einfach no bullshit. Man hat nichts, was man nicht braucht. Man hat keine Ablenkungen, kein Drumherum. Einfach eine normale Powermeter-Kurve, die fährt man auch. Das ist genauso, wie ich gern trainiere.
Und der ist zum unschlagbaren Preis, der noch besser ist, weil ihr, wenn ihr möchtet, 2 Monate kostenlos testen könnt. Das könnt ihr bis Ende des Jahres 2025 probieren. Der Gutscheincode ist SFP25 zusammengeschrieben, so wie Sitz, Fleisch, Podcast, SFP25. Mit diesem Gutscheincode 2 Monate kostenlos testen. Und wenn es gefällt, dann gibt es wirklich einen extrem attraktiven Preis von unter 30 Euro pro Jahr.
Schaut euch das an auf IC Trainer, IC sowie Indoor Cycling Trainer, alles zusammengeschrieben.de.
Natürlich ist der Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, und es ist natürlich jetzt im Nachhinein auch ungerecht, es an diesem Moment festzumachen. Wir haben jetzt da 5 Folgen drüber gemacht, wo ich bei jeder Garmin-Aufzeichnung, die ich dann nachher analysiert habe, gesagt habe, da habe ich unnötig Zeit verschwendet, da habe ich viel zu viel Stehzeiten. Wenn man deaddiert, dann bin ich 5 Stunden vorher dort, dann sind es 500 Kilometer und 32 Stunden. Krass, jetzt ein Math.
Ich habe jetzt nicht mit und nachrechnet, aber ich vertraue da komplett.
Dann schaut es auch anders aus. Also es ist halt bei so einem langen Rennen, das an einem Moment festzumachen, aber es ist halt für mich so ein greifbarer Moment, weil also wir sind beide, ja, wir haben da unsere Meinung zu, was ist mentale Stärke, wie viel bringt das, was macht das aus? Haben uns eh schon ausführlich geäußert, aber das ist halt so ein Punkt, wenn du dann nicht mehr dran glaubst, dann wird es halt auch wirklich schwierig. Und ja, deswegen hänge ich dem Moment so nach und deswegen wollte ich das jetzt auch so ausführlich besprechen. Einfach die paar Stunden, die mir gefällt haben, die kann man überall suchen. Also zu dem Zeitpunkt bin ich 3000 Kilometer gefahren und 8 Tage unterwegs, also 4-5 Stunden. Kannst überall suchen, aber das ist halt der Moment, der so heraussticht.
Ich würde jetzt einfach einmal gern die authentische Erzählung, weil das, was ich jetzt erzähle, du bist das, an was ich mich erinnern kann, aber ich habe es natürlich auch noch festgehalten in einer Nachricht und ich spüre das jetzt ab, weil du erzählst dann wirklich so, du bist jetzt gerade hell geworden, die Sonne kommt raus und ich erzähle, wie es mir in der Nacht gegangen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles erzählen soll, wie ich das erzählen soll. Weil das sind Geschichten, die gibt's immer. Und die haben wir alle schon so oft gehört und erlebt und besprochen, aber es war halt klar, wenn ich Chancen haben will, die Fähre heute Mitternacht zu erwischen,
dann muss ich viel schwassen und so wenig wie möglich schlafen. Sonst geht sich das nicht aus, weil realistischerweise kann ich nicht nach einer Woche Radrennen auf einmal 30 Stunden Stretch hinlegen mit keiner Stehzeit, ohne kurzes Zwischentief. Es geht einfach nicht. Das wäre nicht realistisch. Und damit es trotz diesen Schwächephasen gehen kann, muss ich echt Gas geben. Und ja, das mit nicht schlafen hat einfach sowas von gar nicht funktioniert. Also, ich habe angefangen zum falsch fahren und unkonzentriert sein. Straßen waren extrem räudig schlecht. Also, Albanien-Style habe ich in Italien eigentlich auch noch nie erlebt. Das, in der Gegend war ich auch noch nie. Und da bin ich auch mit einem Schlagloch reingekrattert. Mit dem Vorderrad, weil ich mir gedacht habe, Alter, hey, wenn ich zum Aufleger gewesen wäre, hätte ich einen Vorwärtssalto gemacht. Ich war zum Glück normal am Oberlenker. Habe ich gedacht, nein, hey, ich gehe schlafen, es ist mir zu gefährlich. Das war eine rationale Entscheidung. Und dann habe ich eine Stunde netto hingelegt vor einer Kirche am Boden, da hat sogar Licht gegeben, unter Dach war es, irgend so, ich glaube, Baptistenkirchen, Johnny, haben dazugehört zur Kirche in Kim, bin jetzt auch Mitglied geworden, und ja, dann bin ich weitergeritten, und dann habe ich schon gemerkt, scheiße, ich bin schon wieder weg von der Strecke. Und warum eigentlich stehe ich jetzt schon wieder und schaue mir dumm? Dann habe ich mir so Stimmen gehört, weißt du, oder der Schäb zum Beispiel hat einmal gesagt, ey, da vorne ein voll geiles Viadukt, da musst du am besten durchfahren und das voll genießen, dann fährst du nochmal zurück und nochmal durch, da kannst du das dreimal genießen, das musst du machen. Und dann stehe ich unter der rostigen Eisenbahn und denke mir, Alter, der Schäb wird das sicher nie sagen, was bitte mir da für ein Scheiß ein, bin weitergefahren. Dann bin ich in einen Feldweg eingebogen, weil ich glaube, ob die Sabi ist dort, hat ein Picknick hergerichtet. Und natürlich stehe ich da in einem finsteren Loch und bin wieder falsch und denke mir, Alter, was ist denn überhaupt los mit mir? Und so geht's halt dahin und dann habe ich einen Powernap gemacht. Und im Endeffekt war es halt einfach nur Scheiße. Und ja, der Bosoni ist ja gestern dann auch irgendwann doch schlafen gegangen. Also er ist jetzt schon noch ein Stiegel von mir, aber der hat es auch nicht durchgehalten. Es ist halt nach so langer Zeit am Radl auch noch durchgefahren, einfach so, geht nicht. Das kannst du nur in der ersten Nacht machen. Wurscht, ich nehme die Fähre, dass sie ausgeht, und dann geht es ja drüben auch noch weiter. Und es kann drüben auch noch irgendwie eingehen oder auch nicht. Aber nochmal so eine Nacht werde ich mir nicht gönnen. Das heißt, normale Schlafpausen ab sofort wieder.
Ja, dazu mag ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil es ist alles gesagt worden. Diese Schlafentzugsgeschichten, die kenne ich vom Ram und ich weiß, wie gefährlich das werden kann. Und deswegen war für mich klar, hey, nein, in dem Moment fahre ich sicher nicht weiter. Da ist jetzt Zeit für die Pause. Und ja, da habe ich dann kurz an den Johnny gedacht, wenn du dich erinnern kannst an unsere Geschichten von Kim in Colorado, die wir beim Ram Special auch erzählt haben. Die Baptistenkirchen, es war natürlich keine Baptistenkirchen, das war halt nur ein Witz, aber jedenfalls war es trotzdem so, da war ich dann froh, dass ich meinen Schlafsack mitgehabt habe, weil das ist immer wieder eine Überlegung, wenn man sagt, man hat ein Rennen, wo man eh in Unterkünften übernachtet hat. Eigentlich braucht man den Schlafsack nicht, nur er ist nicht so groß, er hat nicht so viel Gewicht und in dem Moment habe ihn echt braucht. Eingepackt habe ich ihn bei mir in der Cyclite Saddlebag. Da habe ich auch die kleinere Variante von den beiden, weil sie groß genug ist. Und ich muss sagen, die hat mich auch wirklich sehr überzeugt. Also ich war mit der ganzen Taschenausrüstung extrem zufrieden. Es hat immer wieder mal kurz geregnet, aber der Daunenschlafsack zum Beispiel war extrem trocken. Also abgesehen davon, dass die Cyclertaschen alle sehr leicht sind, sie sind ja wirklich wasserdicht. Nachdem du mir, Flo, nochmal genau erklärt hast vor dem Start, wie man sie richtig rollt, nämlich nicht nach oben, sondern nach unten, damit das Regenwasser nicht oben stehen bleibt, sondern
nicht reinrinnt. Das ist der Nachteil an wasserdichten Taschen, wenn einmal Wasser drin ist, dann bleibt es auch drinnen.
Genau, wenn man es richtig, wenn man es richtig in die richtige Richtung rollt, dann kommt das Wasser eh nicht rein.
Ja, du hast auch angesprochen Verfahrer und ich habe gesagt, ich war nicht auf der Route unterwegs, sondern ich bin nach Schildern gefahren. Es war aber, ich wiederhole mich, es war nicht schwer. Aber ich bin dann zu so einem Schild gekommen und da ist gestanden,
Tutte le direzioni?
Nein, Straße gesperrt. Und ich habe mir gedacht, ja, Straße gesperrt ist bald einmal, mit dem Radl kommst du eigentlich fast immer vorbei oder zu Fuß, das soll kein Problem sein. Und es war so ein kleiner Hügel und dann bin ich da runtergerollt. Dann war ein zweites Schild, Straße gesperrt in 2 Kilometer, habe ich mir immer noch nichts dabei gedacht. Und dann ist auf der Straße schon Laub gelegen. Und das passiert eigentlich wirklich nur, wenn gar kein Verkehr ist, ja. Also wenn nicht, also das heißt auch, dass keine Anrainer oder so dorthin oder zufahren, ja. Und dann haben wir schon gedacht, oh, da könnte sein, dass wirklich nicht vorbeigeht mit dem Radl. Ja, bin ich da runtergerollt und da war einfach eine Brücke und die war komplett eingerüstet. Da war keine Möglichkeit an dieser Brücke vorbei, drüber, unten durch. Das war unmöglich und dann bin ich da noch einmal 3 Kilometer den Berg zurück hinauf, hab dann die Umleitung genommen, hat jetzt nicht unendlich viel Zeit gekostet, aber so in dem Modus, wo ich drin war, weil ich gedacht habe, ja, weil die Fähre eh schon mehr oder weniger abgeschrieben habe, das hat mir dann natürlich nochmal ein bisschen demotiviert, einfach, ja, weil es dumm war, wenn da steht, Straße gesperrt und du kennst sie nicht aus, dann fahr halt einfach die Umleitung. Warum?
Hast du das Umleitungsschild vorher schon gesehen?
Ja, sicher.
Ja. Ich nämlich nicht. Ich war dort in der Nacht und es ist mir in der Nacht dort nicht gut gegangen, aber das war, nachdem ich geschlafen habe. Und ich habe die Vorwarnung nicht gesehen. Ich habe auf einmal, bin ich auch bei dieser Baustelle gestanden vor dem roten Netz. Und da waren wirklich, also die großen Fahrbahnteiler, die normal auf der Autobahn in der Mitte stehen, diese riesigen Betondreiecke, diese Betonkeile, da eben dort aufgestapelt ein rotes Baustellennetz herum und ich habe mir gedacht, was ist da jetzt los? Das schaut jetzt nicht gut aus, aber ich will nicht umdrehen, ich will da irgendwie durch oder vorbei und dann habe ich halt links und rechts geschaut, ich sicher 5 oder 10 Minuten braucht, aber es war dann weiter rechts drüben, war dann irgendwie die Absperrung zu Ende und da hat man keinen. Ich glaube, so ein 100 Meter oder so ist man dann irgendwie seitlich vorbei und dahinter ist die Baustelle zu Ende gewesen und das war zum Weiterfahren. Aber da haben, glaube ich, sehr viele irgendwie umdrehen müssen oder haben die den Fußweg auf der Seite nicht entdeckt. Da habe ich glücklicherweise das gefunden, mitten in der Nacht.
Ja, vielleicht kann ich es ja jetzt erzählen. Du warst in der Nacht da, ich war tagsüber da und da in diesem Flussbeet oder was auch immer, diese Brücke da umspannt, da war so ein Schotterweg, den bin ich reingefahren und da war dann jemand, der hat dort so eine Art Bauernhof gehabt und der hat mir sehr, sehr deutlich auch mit Handbewegungen und einem Stinkefinger zu verstehen gegeben, dass es da kein Vorbei gibt für dich mit dem Fahrrad. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht erzählen, aber jetzt, wo du mich so darstellst, als hätte ich es nicht ordentlich versucht, möchte die denn das gerade rücken. Also da war einfach, man hat gesehen, dass hinten die Straßen weitergeht und es war dann doppelt bitter. Es war recht bedrohlich, möchte ich sagen. Und dann habe ich gedacht, ja, die Diskussion, die führe ich nicht und dann umgedreht und halt drumherum gefahren. Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut auf Strava, es waren 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück und dann noch ein bisschen Umleitung, aber ja.
Ich habe nichts von deiner Maus gehört, wenn du jetzt herumkickst. Hast du eine Silent Maus oder wie?
Ja, habe ich.
Ja, ebenso. Sehr fein.
Ja. Genau, mein Strava daneben offen und deswegen habe ich das jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, war halt. Also ist halt einfach sowas, was in so einem Rennen passiert, was dazugehört. Die einen haben Glück, kommen in der Nacht, können sie vorbeischummeln. Die anderen kommen da tagsüber hin und dann ist der Grundbesitzer da und lass dich auf keinen Fall passieren.
Aber es war generell in der Gegend, die Straßen waren nicht gut, also ich habe da wirklich ein paar Schlaglöcher erwischt, die beängstigend groß waren. Und es war dann auch Richtung Terni und Rieti, das waren die zwei größeren Städte, Richtung L'Aquila. Es war einfach dort nicht unbedingt so schön zum Fahren. Es war dann tagsüber wieder relativ viel Verkehr, größere Straßen, weil wir dort irgendwie so mitten im Apenningebirge sind, wo es halt nicht so viele Verkehrsverbindungen gibt. Viele, viele Berge und Täler natürlich, und dann sind die Straßen halt stark befahren, das ist ganz klar. Das heißt, das war dort kein Genuss unbedingt, zumindest in Kombination mit unserem, sage ich mal, psychischen Zustand, wo man ein bisschen gestresst war oder ein bisschen zwischendurch einmal enttäuscht oder frustriert oder so.
Ja, und was dazugekommen ist, eine oder zwei Band Roads auch noch in der Gegend, auf die man auch achten muss, weil man fährt halt dann doch durch die Städte durch, auf recht breiten Straßen, teilweise mit Fahrbahnteiler, teilweise vierspurig, und dann habe ich immer 3-4 Mal kontrolliert, ob das jetzt nicht die Band Road ist. Und auch bei Abzweigungen und Kreisverkehren immer ein bisschen nachgeschaut, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Das erhöht natürlich auch nicht. Also, das macht es natürlich auch noch ein bisschen stressiger, ja. Aber wirklich nach Rieti wird es dann, finde ich, richtig cool und richtig schön. Also bei mir war es dann schon finster oder am finster werden. Aber da fährt man eben nicht, wenn man nicht auf der Band Road fährt, auf so einer ganz ruhigen Nebenstraße, da ist nichts los. Und das war richtig cool. Und da habe ich noch einmal reflektiert. Und das hören wir uns jetzt an am besten.
So, der längere Anstieg, und nachdem ich das Handy noch vorne montiert habe und es so leicht zugänglich ist, müsste es ein bisschen ertragen von mir. Aber kurze Zusammenfassung bisher. Bin jetzt da 8 Tage unterwegs. Weiß ich nicht. Bin ich schon 3000 Kilometer gefahren? Oder knapp davor oder irgendwo in der Gegend? Und fühle mich immer noch gut. Und der Max hat gesagt, vor dem Rennen hat er gesagt, es ist Business as usual. Bis es dann irgendwann nicht mehr Business as usual ist, sondern täglich grüßt das Murmeltier. Und mein längstes Rennen vor dem waren 2200 Kilometer. Das war nach 6 Tagen vorbei. Jetzt fahre ich schon 2 Tage länger und habe noch 6 Tage vor mir. Also ist schon krass.
Ich habe jetzt gerade schmunzeln müssen. Ich finde das Business as usual und danach täglich grüßt das Murmeltier eine sehr schöne Metapher. Und vor allem, wenn wir zurückdenken, wie du Murmeltiere gerne magst und wie du dich da in das Leben der Murmeltiere eingearbeitet hast.
Ja. Aber ja, also das war schon so ein bisschen jetzt die Enttäuschung wegen der Fähre, pipapo, aber sich das dann noch einmal einfach ins Gedächtnis rufen, was man schon geleistet hat und was trotzdem noch vor einem steht, und dann wirkt es mit der Fähre dann plötzlich nicht mehr so wichtig in dem Moment. Also wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen, manchmal ärgere ich mich fürchterlich drüber, manchmal sage ich, das hat schon alles seine Richtigkeit, das hat schon gepasst. Ja. Aber sich das einmal in Erinnerung zu rufen, was man schon geschafft hat, das ist dann schon ziemlich cool, muss man sagen.
Ja, finde ich auch. Grundsätzlich bin ich immer so eingestellt, dass ich sage, ich will nicht unbedingt nach hinten blicken, sondern nach vorne blicken. Und nicht in Erinnerungen schwelgen oder nicht auf, weiß ich nicht, alte Erfolge oder alte irgendwie Resultate zurückschauen, sondern okay, ich habe was Cooles erreicht, abhaken und ich schaue zum nächsten. Aber so wie du sagst, in so einem Rennen ist es oft schon wichtig, sich das bewusst zu machen, wie viel man schon geschafft hat. Und nicht nur schauen, wie viel noch voran liegt und es ist noch so weit und es ist so, boah, wie soll ich das alles schaffen, wenn ich jetzt schon so müde bin und die Fähre, der Fährplan passt nicht. Aber wenn man dann zurückdenkt, hey, so viel habe ich schon erreicht, so viel habe ich schon absolviert, so viel Probleme habe ich schon gelöst, das ist dann, gibt gleich ein besseres Gefühl.
Ja, und kurz danach ist mir die nächste Blödheit passiert. Ich war wieder auf der richtigen Strecke, ich bin wieder meinem Garmin nachgefahren und dann habe ich irgendwo die Abfahrt nach L'Aquila verpasst, ja, am Garmin. Habe aber gleichzeitig, also es wäre links aufgegangen und ich habe gleichzeitig ein Schild gesehen, L'Aquila über die Via Salaria geradeaus. Und ich habe gewusst, ich fahre auf der Via Salaria bis nach L'Aquila. Und habe mir gedacht, okay, dann fahre ich halt die andere, das wird jetzt nicht den großen Unterschied machen. Und dann bin ich dorthin gekommen und dann war das so eine richtige, also keine Autobahn, aber es war so richtig vierspurig, Fahrbahnteile in der Mitte, Bahnenstreifen, es war stockfinster in der Nacht, die Autos sind mit einem richtig hohen Tempo vorbeigefahren, extra gecheckt, es wäre mit dem Fahrrad erlaubt gewesen, es war auch keine Band Road, aber ich habe es in dem Moment einfach nicht gefühlt. Ich habe es mir nicht zutraut. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Ich fahre wieder zurück. Und es war wieder, also kein Riesenumweg, aber das waren gesamt wieder 7 Kilometer ungefähr, wo ich da hin und her gefahren bin und danach auf der Autobahn umdrehen. Also nicht umdrehen, sondern vorfahren bis zur nächsten Abfahren, drüber kraxeln auf die Gegenfahrbahn und wieder zurückfahren. Das war, ja, es hat viel Zeit gekostet und es war total blöd, aber in dem Moment, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich habe es nicht gefühlt, ich habe es mir nicht zutraut und deswegen bin ich umgedreht. Und das Allerbeste daran ist, dann bin ich wieder zurückgefahren in Ort auf die richtige, auf meine Garmin-Route und 500 Meter später fahre ich genau auf diese Autobahn auf. Weil das der einzige Weg nach L'Aquila ist. Aber da habe ich dann irgendwie nicht mehr das Problem gehabt, weil das war dann fix meine Route. Da habe ich gewusst, okay, das habe ich mir vorher so angeschaut, das habe ich vorher so geplant und das ist jetzt nicht so eine Freestyle-Lösung. Aber es war natürlich, also wenn man sich das da auf Strava anschaut, die zwei roten Linien berühren sich fast. Also ich fahre hin, fahre zurück, fahre einmal außen rum und dann. Also, ja.
Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, wie ich da in L'Aquila gefahren bin. Ich habe leider zu der Etappe da keine Garmin-Aufzeichnung mehr. Das heißt, von mir gibt es jetzt auch nichts mehr dann auf Strava zu sehen, weil ein paar Tage später ist mein Garmin dann komplett kaputt worden. Das waren anscheinend schon die ersten Anzeichen, dass er da nichts mehr gespeichert hat. Ich habe jetzt quasi nur mehr meine Follow-My-Challenge-Route zum Nachschauen und ich bin, glaube ich, nach L'Aquila die gleiche Strecke gefahren wie du und ich habe das auch in Erinnerung, das war ganz, ganz große, unangenehme Straßen, geradeaus steigend. Und was mich so irritiert hat, ich bin ja durch L'Aquila schon öfters durchgefahren, ich war 3-mal beim Race Across Italy, 4-mal sogar. Und da war L'Aquila immer wunderschön, weil das liegt ja auf so einer Hochebene, in so einem Kessel. Und für mich war das immer so hohe Berge. Race Across Italy geht ja von Ost nach West und wieder retour. Oder West-Ost und retour war es früher. Und du fährst einen hohen Berg und dann ist der Abfahrt nach L'Aquila. Aber beim Transcontinental, wir sind jetzt irgendwie von einer anderen Richtung gekommen, da war das einfach ein ewig langer Anstieg bis nach L'Aquila. Das hat mich irgendwie total irritiert. Und es war nicht schön, es war nicht idyllisch, es war einfach nur, ja, eine ansteigende Autobahn. Es war
eine halbe der Autobahn, stressig. Genau, es waren ich habe es jetzt, wo ich es gerade offen habe, 16 Kilometer und nur 500 Höhenmeter, aber einfach auf dieser Autobahn dahin und du hast jetzt nicht, ja, war nicht cool, war bei mir auch im Finsteren, aber ja, es war kein Highlight, würde ich sagen.
Und war für dich dann L'Aquila Schlafpause?
Genau, nachdem ich dann so mehr oder weniger die Fähre abgeschrieben habe, habe ich dann gesagt, okay, ich schlafe in L'Aquila und habe mir dann was gebucht und am Weg dorthin, natürlich ist es immer irgendwie so, wenn man dann ein Zimmer hat und einen Endpunkt hat, dann wird es schwieriger, wach zu bleiben, kommt mir vor. Wenn ich keinen Endpunkt habe, dann kann ich länger wach bleiben, wie wenn ich weiß, okay, ich muss da hin und dann habe ich alle möglichen Tricks angewandt, habe gesungen, habe laut mitgesungen und dann bin ich auf diese glorreiche Idee gekommen.
Ich bin so ein Depp. Ich habe mir gedacht, um ein bisschen fürs Wachbleiben, mache eine Gedächtnisübung und schaue, an wie viel von der Erlkönigin mich noch erinnern kann. Und dann habe ich und versuche den Rest auswendig zu lernen. Und auf Spotify gibt es ja das Gesungene und irgendwelchen Opernsängern. Und das eine Lied ist so gruselig, jetzt habe ich voll Angst da. Im stockfinsteren Wald habe ich mir selber Angst gemacht. Aber ja.
Don't try this at home.
Ja.
Also Erlkönig ist ein fürchterliches Gedicht.
Ja, es ist ja echt voll gruselig. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung gehabt. Aber dann, und vor allem diese Opernversion von diesem Opernsänger, dann mit der dramatischen Musik. Also dann habe ich da echt da im Finsteren irgendwo im Hintergrund Hunde gejault. Dann habe ich wirklich Angst gekriegt. Ja, und dann bin ich in L'Aquila eingecheckt, in einem Hotel, um 2.07 Uhr und um 6.10 Uhr bin ich weitergefahren. Ich bin dann eben von Mitte Parcours bis L'Aquila bin ich gefahren, 333 Kilometer, verstrichene Zeit 20 Stunden 50, Bewegungszeit 18 Stunden 30.
Sehr wenig Stehzeit in der Phase.
In der Phase recht effizient, ein bisschen über 2 Stunden. Aber kurz, also jetzt unter Anführungszeichen nur 330 Kilometer, aber eben dem geschuldet, dass ich die Fähre aufgeben habe. Und dann haben wir gedacht, okay, die nächste Fähre ist dann nochmal später. Ich sage jetzt nicht, wie viele Stunden später, aber deutlich später und jedenfalls so, dass ich dann mehr als 27 Stunden Zeit habe, sondern fast 2 Tage Zeit habe für die nächste Fähre. Und
circa im 12-Stunden-Rhythmus waren sie, oder? Also ja. Man kann sagen, Mitternacht und 12 Uhr mittags oder 23 Uhr und 13 Uhr so, aber genau. Ungefähr Mitternacht, ungefähr zu Mittag.
Genau, und deswegen habe ich dann, also es war eh schon 2 Uhr, von der Uhrzeit hat es gepasst, aber habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich keinen Stress für die Mittwoch 13 Uhr Fähre, die werde ich jedenfalls kriegen.
Ja, es hat halt, die Fährzeiten waren minimal anders. Sonntag, Montag, Dienstag ist es einmal um 23 Uhr und einmal Mitternacht gegangen. Oder es hat immer auch verschiedene Anbieter gegeben. Es hat immer 2 oder 3 Fähren gegeben, die auf die Minute genau gleichzeitig fahren. Das will ich auch nie verstehen. Wenn es 3 Fähren gibt, alle fahren
weird.
Mitternacht.
Genau, es waren 2 Fähren, die sind einfach gleichzeitig weggefahren, nebeneinander. Ich habe zuerst gedacht, das ist so wie bei Flugbuchungen, okay. Du buchst über die eine oder die andere Linie, aber es gibt nur ein Boot, aber es hat tatsächlich 2 Boote gegeben, die gleichzeitig parallel dort weggefahren sind. Und dann hat es eine schnelle und eine langsame gegeben. Die eine war tatsächlich eine Stunde schneller dann in Albanien als die andere. Also es war irgendwie komisch. Zurück zu meiner Schlafpause. Ich habe kurz danach ein bisschen Resümee gezogen und eine 3,5 Sterne Bewertung vergeben.
Also, es ist immer die Hotels, die so auf richtig fein tun, es aber nicht sind, die am anstrengendsten sind. So die ganzen Privaten und Pensionen, die sind super verständnisvoll, die legen den Schlüssel aus, sagen, ja, nimm das Radl mit das Zimmer von sich aus, ohne dass. Und die ganz Feinen, denen ist auch alles egal. Aber das jetzt, der war ja der 24-Stunden-Concierge, der war echt anstrengend. Der wollte es halt einfach nicht verstehen, dass ich gleich wieder fahre. Und er hat gesagt, zahlen können wir morgen in der Früh. Nein, bitte jetzt. Und dann hat er so angefangen mit 0,5 km/h. Die Zettel zusammensuchen und dann fängt er an, meinen Reisepass, meinen Personalausweis abzutipseln. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast eine Kopie davon. Füll das einfach aus, wenn ich weg bin. Lass mich jetzt einfach zahlen und schlafen gehen. Ja, und dann hat er
mir die Keycard und alles geben. Nein, hat er vergessen, die Keycard zu programmieren und dann ist er. Aber das hat er anscheinend in der Videoüberwachung gesehen, weil dann ist er gleich gekommen mit einer Neigen. Ja, und heute war ich trotz allem ganz effizient. Ich habe ein bisschen über 3 Stunden geschlafen und die ganze Pause ein bisschen über 4 Stunden dauert. Und jetzt geht's weiter, da bei 8, 9 Grad. Garmin springt immer hin und her auf dieser Hochebene, wo La Quila ist. Und ich kann es nicht erwarten, bis die Sonne nicht nur die Berghänge bescheint, sondern auch mich. Weil es ist jetzt schon ein bisschen frisch, so direkt nach dem Aufstehen. Und es geht so wellig dahin, in den Abfahrten frisst er richtig einen ab.
Ich bin sehr stolz auf dich, dass du darauf bestehst, das Zimmer zu zahlen und nicht nur die Kurtaxe prellst. Oder nur die Kurtaxe prellst und nicht auch noch das Zimmer.
Ja, also da habe ich kurz meinen Frust an der falschen Person auslassen, aber es ist schon so, kommt mir vor, dass so diese Mittelklasse-Hotels, nenne ich es jetzt einmal, die anstrengendsten sind. Also die ganz billigen hast nie Probleme, die ganz teuren auch nicht, weil da zahlst du auch dafür, dass dein Radl, dass ihnen alles wurscht ist. Aber das war halt dann echt, die wollten es dann wirklich so ganz, als wäre ich in Monte Carlo. Aber ja, war nur kurz Frust, es war auch kalt, wie man gehört hat. Und dann
hat es in deiner Sprache gehört, du hast sehr fast wie gelallt. Also es hat,
ja, so ganz, schon, so ganz am belegten Hals, weil es einfach wirklich, ja, 8-9 Grad, wenig Schlaf, das schlagt sich dann schon nieder. Aber
wenn es so kalt ist, dann wird auch die Muskulatur und die Lippen, also die Gesichtsmuskulatur ist dann auch so eingefroren irgendwie und dann redet man so langsam. Das ist immer recht komisch, wenn man jemanden sieht. Also nicht schadenfroh, aber man merkt sofort, wenn jemand kalt ist und der dann langsam redet.
Ja, jedenfalls, du hast gesagt, ich soll was erzählen, weil du kannst dich an nichts erinnern da in La Quila Gegend, oder?
Ich weiß nicht, da gibt es auch nicht so viel, oder in meinem Kopf ist da nicht viel hängen geblieben. Es war dann, irgendwann ist ein schönes Stück bergab gekommen, irgendwann ist man von La Quila wieder mit Serpentinen und richtig längere Zeit schön bergab gefahren und dann irgendwann ist man noch Richtung Parcours gekommen.
Genau, dann fährt, also ich habe da kaum Erinnerung.
Ja, weiß ich nicht mehr.
Also es ist dann schon schön, also so der Sonnenaufgang dort, da, also die Straße von La Quila bis Sulmona ist jetzt auch absolut kein Highlight, aber das Bergpanorama im Sonnenaufgang, das war schon cool, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen und dann war ich beim Checkpoint.
Ja, und ich war auch bald, also ich war vor dir beim Checkpoint auf Platz 4. Bei mir war es Mitte des Tages und bei dir war es ähnlich, die ähnliche Uhrzeit, 2 Tage später. Und wir schauen uns jetzt kurz die Zwischenstände an. Um 9 Uhr war als erstes der Martin Moritz dort. Dann als Zweitplatzierter bei Checkpoint 4 war Nicolas Châtelet dort 1,5 Stunden später um 10:30 und um 11 Uhr dann der Victor Bossoni. Also die drei waren innerhalb von 2 Stunden und ich war dann dort um 14 Uhr. Also ich habe dann 3 Stunden verloren auf den Victor im Laufe dieser Nacht oder des letzten halben Tages, kann man sagen. Und der Martin hat auf der Zwischenzeit quasi, auf dem Zwischenabschnitt die schnellste Zeit gehabt. Das heißt, der hat seinen Vorsprung nochmal weiter ausgebaut. Beziehungsweise das erste Mal ist er in Führung gegangen, war als erstes dort. Und ich war dann dort um 14 Uhr, genau, und Flo, du warst dort, jetzt darf man ja drüber reden.
Ja, jetzt kannst du es mir sagen.
Du warst dort auf Platz 25 um 10 Uhr am 5. August und wir waren dort am 3. August.
Ja, ich habe ja jetzt vorher gesagt, es hat irgendwann einmal einen Leak gegeben und das war jetzt irgendwo zwischen La Quila und dem Checkpoint, habe ich mit der Sabine telefoniert und da ist es hier rausgerutscht, dass ich bei den Picos 23. war. Das war also das erste Mal, dass ich gewusst habe, wo ich bei den Picos war, an welcher Stelle. Ich habe mir dann schon gedacht, okay, dass ich jetzt nicht 20 Plätze nach vorne bin, habe ich gewusst. Und ich habe auch gewusst, dass ich jetzt nicht 20 Plätze nach hinten gefallen bin, also dass ich schon in der Gegend ungefähr bleiben werde. Und das hat mir keinen Druck gemacht, das hat mir auch nicht befreit, das hat keinen Unterschied gemacht, aber ich habe dann trotzdem gesagt, ich würde es gern beibehalten und weiter nicht über meine Platzierung informiert werden und nicht drüber reden.
Die Lael Wilcox war übrigens um 4 in der Früh dort. Also 6 Stunden vor dir, wo er vor kurzem quasi noch gleich auf gewesen ist, oder?
Genau, also ich habe dann jetzt nachher in der Analyse geschaut. In L'Aquila hat sie 2 Stunden Vorsprung gehabt. Ich habe in L'Aquila 4 Stunden geschlafen. Das sind genau diese 6 Stunden. Genau, und vielleicht hören wir uns da jetzt auch passend einfach den nächsten Einspieler an.
Der heutige Tag war extrem zart. Also, ich habe so den ganzen Tag mit mir gehadert, ob ich den Versuch, die Fähre zu erwischen, ob ich den nicht frühzeitig aufgeben habe und ob ich nicht auf die Schlafphase verzichten hätte sollen und es einfach versuchen, einfach ein bisschen ein Risiko eingehen, weil er war die letzten 8 Tage so konservativ, genau für die Situation, dass ich dann eigentlich zur Fähre hin was riskieren kann und dann sah ich mich erst nicht und vor. Ja, und jetzt sehe ich, dass es bei der Lael recht gut ausgeht. Ich war knapp 2 Stunden hinter ihr. Aber es ist reine Spekulation. Das heißt ja nicht, dass sie gleich schnell wie sie gefahren wäre und dass sonst nichts passiert wäre und dass sie in der Müdigkeit, dass das alles funktioniert hat. Das ist eh klar. Aber ja, da habe ich den ganzen Tag mit mir gehadert. So zwischen, ja, passt schon, war die richtige Entscheidung und zwischen, ja, hättest du es halt versucht.
Wie hast du den Checkpoint auch noch für sich gefunden? Weil das war, finde ich, dann schon wieder ein richtig schönes Fleckchen. Also eine sehr schöne alte Stadt mit, ich glaube, es waren Stadtmauern, Uhrtürme oder was, eine Burg oder Festung, irgendwie sowas. Ich kann mich noch erinnern, es waren richtig schöne alte Gebäude. Sowas wie eine Fußgängerzone, man ist nirgendwo im Zentrum gewesen, dort war so eine kleine Bar, das war der Checkpoint, da hat man sich ein bisschen eindecken können mit Proviant. Und dann ist man eben irgendwie so noch weiter in die Berge gefahren, ein Anstieg, der jetzt nicht wirklich schwierig war, aber halt super schönes Panorama gehabt hat.
Genau so, also diese Bar war ziemlich cool, war wieder ein bisschen mein Verhängnis, bin ich wieder fast eine Stunde dort gesessen. Ich meine, ich habe 2 Pizzen gegessen, ich habe ordentlich einkauft. Ich habe noch ein Interview für einen Lost Dot Podcast gegeben, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr aufgenommen worden. Ich bin fotografiert worden, das war dann auch in der Story vom Transcontinental, das Foto von mir. Aber natürlich habe ich da viel Zeit verschwendet, oder ja, egal, ungefähr eine Stunde bin ich dort gesessen. Aber der Parcours selber dann vom Checkpoint da rauf, da oben ist eine Skistation, aber der Weg darauf, diese Serpentinenstraße, ist fast wie ein Teppich, perfekter Asphalt, wunderschönes Panorama. Das war richtig, richtig cool.
Ich habe dort auch wieder mal was aufgenommen und das könnt ihr uns jetzt anhören.
So da, ich habe wieder beschlossen, es hilft nichts, wenn man nicht gut aufgeregt ist, weil das Rennen wird deswegen nicht kürzer. Oder geiler, oder sonst was, wenn man einen Grant hat. Manchmal lässt es nicht vermeiden, gell? Wenn ein paar Enttäuschungen herkommen, kurz einmal. Aber ich muss ja sagen, heute war es wirklich mühsam mit brutal viel Verkehr. Dadurch L'Aquila, Sperrlinie in der Mitte. Jedes Auto fährt ein Hunderter. Das ist der Home Scout Bahn dort oben. Es ist wirklich anstrengend. Und es ist heute mal richtig heiß, der erste Tag, was so ein richtiges Brett hat. Ja, und dann noch die Erkenntnis, dass ich nicht zur Fähre komme und vielleicht die anderen auch mit zwei beim Checkpoint. Da ist übrigens super wunderschön. Hier eine geile Bergstraßen auf eine Mörderaussicht. Und der Andrew, der Chef, hat gesagt, so inoffiziell, er glaubt, das ist nicht wirklich gut ausgenutzt mit der Fähre. Auch für die Vorderen, weil du musst ein bisschen früher tot sein, weißt du? Das ist nicht wie ein Zug, was du um 10 Sekunden vorher tot bist und schnell springst. Und die Straßen da unten sind nicht gut. Ja, also, ich fahre solide weiter. Und wenn ich der Einzige bin, der von den Spitzenfahrern jetzt da bleiben muss, dann habe ich da Rennen wie alle anderen. Nämlich, was darum geht, für sich selber was Geiles zu machen. Dann bin ich da jetzt mit nicht 1 zu 3. Oder vielleicht doch, aber das ist mir dann wurscht. Aber schauen wir mal, ob es überhaupt wer die Fähre schafft. Ich tue der Wahl. Einfach solide Radl fahren, salzige Chips fressen, Eislutschka einziehen und gut aufgeregt sein. Und schauen, dass ich in der Nacht wieder ein paar Stunden mal schlafe, weil sonst haben wir wieder mal leer.
Jetzt im Nachhinein, oder? Total interessant, wie so die Gedankengänge waren. Wer kommt zur Fähre, wer kommt nicht zur Fähre? Jetzt wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Aber das war halt zu der Zeit noch nicht klar.
Ja, also wenn ich mir das so im Nachhinein angeschaut habe, es war halt einfach nicht vorhersehbar, dass es ab Fodger oder schon davor, dass es dann wirklich so schnell geht. Und unter normalen Umständen, wenn das jetzt nicht so ein extrem schneller Abschnitt ist, hätte niemand die Fähre erwischt. Aber das war einfach so und das hat irgendwie keiner am Schirm gehabt, keiner gewusst, dass das so eine schnelle Passage ist und dass man da wirklich viel Meter macht.
Es kommt ja dann nach diesem Parcours eine sehr lange Abfahrt, wo man dann schon Richtung Küste unterwegs ist. Kannst du dich noch erinnern, wir sind beim Race Across Italy, da warst du in meinem Betreuerteam, sind wir einmal genau exakt die gleiche Straße gefahren. Damals hat es allerdings geregnet, da war das Duell mit dem Daniel Steinhauser.
Mhm. Kann ich mich erinnern, ja.
Ja, und ich habe das beim Routenplanen halt irgendwie gesehen, dass das der Abschnitt ist, den ich theoretisch schon kenne. Und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen, das jetzt nochmal quasi bei dem Rennen ein zweites Mal zu sehen, weil, wie gesagt, damals beim RAI hat es geregnet, da war Nebel und Wolken und so. Das war sehr schön, nur ist dann bei mir auch so gewesen, dass ich da am Nachmittag eben bergab gefahren bin und es ist dann ziemlich stürmisch geworden, es ist Regen aufgezogen, es hat ausgeschaut, als würde es jeden Moment richtig mit Gewittern anfangen und spätestens dann war für mich klar, hey, da geht jetzt mit einem Sprint zur Fähre sowieso nichts mehr und ich habe dann auch ein bisschen über Alternativen nachgedacht, weil es hätte ja theoretisch einen Kona gegeben und weiter im Süden noch Brindisi und ich bin mir nicht sicher, ob ich da alles richtig berechnet gehabt habe, aber hör mal an, wie meine Gedankengänge da waren.
Also nochmal zur Klarstellung, ich würde jetzt da nochmal, weil ich stehe jetzt gerade bei einer Tankstelle, es fängt nämlich zum Stürmen an und zum Regnen. Das war dazu, also Vollgas Gegenwind, von wegen Schnellfahren. Bis Brindisi waren es von jetzt, wo ich jetzt stehe, 420 Kilometer. Das ist eine Tagesetappe. 450 gehen vielleicht am Tag in dem Stadium des Rennens nach einer Woche. 450 am Tag und jetzt hätte ich für das Ganze 18 Stunden Zeit. Also es geht einfach nicht. Man kann es drehen und wenden, wie es will. Es geht nicht. Und wenn man es macht, wäre es eine komplette Energieverschwendung für gar nichts. Das heißt, wenn man ein bisschen clever ist, heldenhaft wäre es natürlich, durch einen Umweg irgendwie einen kleinen Move zu machen, aber objektiv betrachtet bleibt nur eine Möglichkeit. Jetzt Energie haushalten, gut einchecken, gut verpflegen und morgen in Bari einfach um Mitternacht umfahren.
Ja, die Überlegung, ich kann es jetzt absolut nachvollziehen, es war 17 Uhr, als ich das aufgenommen habe und bis Brindisi, das war eben meine Überlegung, weil am Brindisi, am Hafen von Brindisi legt die Fähre um 12 Uhr ab, das ist 120 Kilometer weiter südlich. Nur, ich habe mir zuerst immer gedacht, das ist die Alternative, wenn sie die Sonntagsfähre nicht ausgeht in Bari, weil dann habe ich quasi 12 Stunden mehr Zeit, nur ich habe das halt nicht wirklich sauber durchgedacht davor, weil man müsste halt davon ausgehen, ich brauche eine normale Schlafpause von 3 Stunden. Das ist dann wieder eine Stehzeit von 4 Stunden. Weil ich kann jetzt, ich habe die vorige Nacht versucht durchzufahren, das ist nicht gegangen, ich kann es in der nächsten Nacht definitiv nicht machen ohne Schlafpause ist völlig ausgeschlossen und viel zu gefährlich. Das heißt, 4 Stunden Stehzeit, dann wird man einkaufen gehen müssen, dann war gerade das Wetter schlecht und dann haben wir gedacht, ich muss eigentlich um 9 oder spätestens 10 dort sein, damit ich weiß es jetzt nicht mehr genau, 11 oder 12 ist die Fähre quasi gegangen und jetzt ist 17 Uhr am Abend und es sind noch 420 Kilometer und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, das ist sowas von irre, das jetzt in Angriff zu nehmen, weil das Blödeste wäre, du fährst 120 Kilometer Umweg zur anderen Fähre und verpasst die auch. Und selbst wenn ich es erwische, dann habe ich nur 4 Stunden Fährüberfahrt, kann nur 4 Stunden schlafen im besten Fall und habe dann wieder 120 Kilometer Umweg in Albanien. Und das habe ich mir einfach überlegt, nein, das wird sich nicht ausgehen und das macht auch keinen Sinn. Und dann habe ich quasi wirklich gesagt, okay, jetzt ist der Tag für mich erledigt und jetzt fahre ich da locker noch an die Küste. Ich bin dann irgendwo in einer Stadt quasi zum Stehen gekommen in Termoli. Da hat es lustigerweise auch Fähren gegeben nach Kroatien, aber das war echt nur Zufall. Ich bin nicht, ich glaube, es haben schon Leute gedacht, ich check jetzt ein und fahre nach Dubrovnik oder so, nach Kroatien, als vielleicht völlig sinnlosen oder vielleicht völlig genialen Schachzug. Aber nein, das war nur zufällig, dass es dort Fähren gegeben hat. Ich bin einfach nach Termoli gefahren und habe dort dann eigentlich eine 8 Stunden Schlafpause gemacht. Ja, und die Ancona-Sache, die war für mich auch so von vornherein eigentlich ausgeschlossen, weil das macht, glaube ich, nur in den allerwenigsten Fällen Sinn. Es hat schlussendlich, das haben wir im Zü unten erfahren, einen einzigen Teilnehmer gegeben. Das war der Harald Riener mit seinem Bikeboard benutzt in einem Botschenpicker. Und das war der einzige, der nach Ancona gefahren ist. Und er hat gesagt, es war, glaube ich, in dem einen Tag, weil du hast die Fähre oben, irgendwie da war eine schnellere Fähre, der eine Stunde kürzer unterwegs war, eine Stunde schneller war. Und dann war es von dort weg nach Ancona ein bisschen kürzer. Du bist dann aber, ich glaube, 15 oder 16 Stunden am Schiff oben und bist dann circa zur gleichen Zeit in Durres, wie wenn du von Bari wegfährst. Aber bei ihm hat es genau passt, er hat ein bisschen 7 Kilometer Sport und an dem einen Tag war er eine Stunde schneller. Das war der einzige von über 400, der Ancona in Anspruch genommen hat. Und niemand, kein einziger ist nach Brindisi gefahren.
Ja, also ich habe ja da schon die Fähre abgeschrieben gehabt, aber mir ist dann so bewusst worden, dass das jetzt nicht heißt, dass man da jetzt herumrollt und trödelt. Es sind dann doch nur 300 Kilometer. Also wenn man dann eine Schlafpause auch noch machen will, ist jetzt nicht so zum Herumtrödeln. Und es ist halt dann, wenn man vom Parcours runterkommt und dann Richtung Küste, ist es wirklich so, dass ich mich zu dieser Aussage hinreißen habe lassen.
Ich glaube, das war der härteste Tag bis jetzt. Finde ich. Aber schauen wir, was noch kommt. Aber bis so rein, wie sich das jetzt angefühlt hat, war das der härteste Tag. Es war echt brutal.
Wie oft hast du denn das gedacht, dass heute der härteste Tag ist eigentlich?
Also ausgesprochen habe ich es nur dieses eine Mal. Retrospektiv würde ich es nicht als den härtesten Tag bezeichnen, aber offensichtlich habe ich es in dem Moment so gefühlt, ganz klar. Und es ist halt wirklich, also auf der Karten und in der Planung schaut man sich es an und dann sieht man so, okay, man ist an der Küste, man fährt der Küste entlang, 300 Kilometer, Brettel eben, keine Höhenmeter, das muss ja der absolute Traum sein, der absolute Genuss. Und dann kommt man da hin, ist die Straßen in einem unfassbar schlechten Zustand. Und dann war bei mir einfach so viel Verkehr. Und das waren, mir ist nachher gesagt worden, vielleicht jetzt ein bisschen despektierlich, das ist nur ein Zitat, das habe jetzt nicht ich gesagt, die Tomatenmafia, die da in LKW-Kolonnen hin und her fährt. Es sind brutale Schlaglöcher, es ist teilweise richtig tiefer Sand auf der Straße, wo sie sogar das Vorderrad ein bisschen fängt. Also das war echt kein Genuss. Das war richtig zart, finde ich.
Ja, weil du gerade das Wort Tomaten im Mund hast. Ich bin dann ja am Weg nach Termoli nochmal essen gegangen, weil du wirklich wusste, jetzt, ich habe alle Zeit der Welt, 300 Kilometer, ich habe mehr oder weniger über 24 Stunden Zeit für das und jetzt gehe ich mal essen, weil es hat eh geregnet. Und ich bin dann in so einem kleinen Dorf in einer Pizzeria eingegangen und das war so entzückend und das war einfach wirklich, wirklich ein lustiges Erlebnis. Da waren einfach keine Touristen, aber nur Einheimische drinnen und das war eine Pizzeria und die war gleichzeitig Postamt und kleines Geschäft und
DPD-Abholshop.
Richtig, Paketshop, alles. Und das sind das auch nicht gewohnt, dass jemand kommt, der dort nicht Italienisch redet. Und dann haben sie haben eine Kellnerin gehabt und dann haben sie einen Kellner gehabt und die haben sie beide so ein bisschen ratlos angeschaut, weil da kommt jetzt ein Typ mit Regenjacke und Radl und redet nicht Italienisch. Und dann ist so, ich weiß nicht, was der Oberkellner rausgekommen, der hat so seinen Anzug angehabt und das war der Einzige, der Englisch reden hat können. Und der hat dann die Bestellung aufgenommen. Und der ist die restliche Zeit, ich habe ihn dann beobachtet, der ist die ganze Zeit nur auf dem Tisch gesessen und hat einen nach der anderen geraucht. Der hat durchgehend geraucht und überall die Leute haben gegessen und getrunken und ja, Spaß gehabt. Und die Kinder haben daneben Fußball gespielt. Das war jetzt so richtig so einheimischen Lokal, das war großartig. Und es war dann, wie ich eingegangen bin zum Bezahlen, war sogar noch einen Raum weiter, da war so richtige Disco-Musik, da haben da mal die Älteren sind draußen gesessen und haben einen Wein getrunken und die Jüngeren waren drinnen und haben tanzt, also das war wirklich so All-in-One-Service. Ja, und danach bin ich da nicht wirklich nach Thermoli gefahren, hab mir dort ein Zimmer gefunden und hab gewusst, ich hab mir dann so am Abend noch ein Eis gekauft in der Stadt, bin mit den Socken durch die Fußgängerzone spaziert, weil mir die Radlschuhe auslüften lassen wollte, hab mir Eis geholt und hab dann in Wecker gestellt auf 8 Stunden Schlaf. Großer Luxus.
Ja, ganz so viel Zeit habe ich nicht gehabt. Ich bin dann noch ein bisschen weitergefahren nach Foggia. Habe in Foggia um 21.59 Uhr eingecheckt und bin um 4.25 Uhr weitergefahren. Also habe dann auch eine ordentliche Mütze Schlaf bekommen. Bin von L'Aquila bis Foggia 320 Kilometer gefahren. Verstrichene Zeit 15.49 und Zeit in Bewegung 14.07, also relativ wenig Stehzeit, aber ja, da hätte ich es eigentlich gehabt, die Zeit.
Ja, am nächsten Tag bin ich nach Bari gefahren, wo du schon eben quasi vor der Schlafphase gefahren bist auf seinen langen, geraden Strecken und habe da noch ein Video gemacht.
So, heute fahre ich 200 Kilometer auf so einer geilen SS16 dahin. Ja, es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, ne, dass jetzt das Rennen gelaufen ist. Wenn jetzt irgendwer denkt, naja, es ist ja noch nicht aus. Damit die zwei da vorne nicht in Sieg unter sich ausmachen, mir ist etwas passieren, was man einer sicher nicht verkund. Also, wenn noch nichts Kapitales schief geht, ist das Rennen entschieden, aber es geht um einen dritten Platz und um ein ehrenvolles und würdiges Fertigfahren, ne? Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen zach ist, weil das habe ich überlegt, bevor ich mich angemeldet habe, ich mir auch diese Scheißfernte während des Rennens wahrscheinlich zerstören. Aber die restliche Route ist so geil, dass ich mich da auch angemeldet habe und die Fähre kann ja zu deinem Gunsten ausgehen. Es kann einen großen Rückstand verkleinern, es kann einen kleinen Vorsprung extrem vergrößern, so wie es jetzt bei denen zwar passiert ist. Aber es ist ja einfach schade, dass es nur eine Produkt gibt. Genau, Montag, weil morgen jetzt auch schon eine zweite geben, die werden nach Montenegro gefahren. Von Bari nach Bar, aber die gibt es am Montag halt auch nicht. Jo, jetzt fahre ich halt im Touristenmodus dahin. Wir schauen, dass ich halt gut ist und trinke und dass dann um einen dritten Platz zumindest ein gescheiter Fight entsteht.
Ja, also wir haben es jetzt noch nicht, glaube ich, ausgesprochen, aber der Martin Moritz und Victor Bosoni haben es tatsächlich so in letzter Minute geschafft mit wirklich einem fantastischen Zwischensprint oder mit einem unglaublichen Tempo die Fähre noch zu kriegen. Ich bin da schon in meinem Zimmer gesessen und habe das noch am GPS-Tracking gesehen, wie sie quasi das schaffen und zuerst habe ich mir gedacht, ja, keiner wird es schaffen und sie werden es knapp verpassen und dann waren sie doch auf der Fähre und es war schon irgendwie ein komischer Moment, muss ich sagen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Replay schaue, ein paar Stunden vor dieser Situation war es so, dass wir vier vorne Also kurz vor Checkpoint 4, da bin ich zum Beispiel in L'Aquila gewesen, da waren Platz 5 und die hinteren 250 Kilometer hinter mir. Also es sind wirklich wir vier vorne und dann war 250 Kilometer kein Mensch. Und die waren erst am Strade Bianche Parcours, wo wir in L'Aquila schon waren. Und dann warst du da einfach, okay, jetzt werden bei der Fähre wieder ein Haufen Leute zur gleichen Zeit einchecken und es ist wie eine Safety-Car-Phase in der Formel 1, da rollt halt alles wieder zusammen. Aber ja, trotzdem habe ich mir gedacht, und auf das bin ich jetzt rückwirkend wirklich, mit dem bin ich so zufrieden und glücklich. Ich habe natürlich enttäuschte Phasen gehabt, aber ich habe schlussendlich trotzdem immer wieder versucht, positiv zu bleiben und eine gute Einstellung zu haben und mich nicht zu ärgern oder nicht zu schimpfen oder nicht zu jammern, sondern die kurzen Phasen, die es natürlich gibt, bald wieder abzuschütteln und das Positive zu sehen.
Ja, ich habe noch einen kürzeren Tag gehabt als du. Also ich habe von Foggia bis Bari nur mehr 125 Kilometer gehabt. Bin es in 5 Stunden gefahren. Fast keine Stehzeit, 20 Minuten nicht einmal oder nur 15 Minuten Stehzeit, sehe ich gerade. Und ja, also ich muss dazu sagen, ich bin als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener mit meinen Eltern ganz, ganz oft mit der Fähre nach Griechenland gefahren. So im Urlaub, mit dem Campingbus. Und es war bei uns in der Familie einfach schon so der Running Gag, dass wir immer in der allerersten Reihe bei der Fähre anstehen, dass unser Wohnmobil immer das Erste ist, ja, weil der Papa so nervös ist und immer viel zu früh dort ist und immer der Erste ist. Und beim Fliegen mit dem Papa ist es genauso. Aber anscheinend hat das total abgefärbt, weil ich war um 10 in Bari und war dann schon nervös, obwohl die Fähre erst um 13 Uhr gegangen ist.
Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich muss jetzt auch sowieso sagen, rückblickend ist ja das jetzt komplett schräg, oder? Wenn man sich selber hört, wie man sagt, hey, ich habe heute nur 200 Kilometer, der volle Touristentag, ich kann bummeln, es ist irgendwie überhaupt keine Distanz. Es ist schon schräg. Auf jeden Fall, wie man dann auch, ich glaube, 2-3 Mal noch einen Kaffee gegönnt und eine Kugel Eis und ein Moment, wo ich da in so einer Bar gestanden bin, habe ich festgehalten, weil das war einfach so beeindruckend irgendwie.
Ich war nämlich vor so ein Ort Autobahn, Tankstellen, Café. Wir tun der Schnellstraßen, da gibt es relativ gute von denen und zahlreich. Aber wenn du da drinnen stehst, das ist italienisches Leben pur. Es ist so geil. Alter, die Kaffeemaschine, der glüht. Der Kaffee, der Barista-Typ, der schäpft wie ein Viech, tut die ganze Zeit Schmäh führen. An der Bar stehen 15 Leute, alle schreien gegenseitig herum. Es ist so laut, es ist so temperamentvoll. Alle haben es die volle Gaude. Die Kaffee werden verteilt. Und der eine braucht nur einen doppelten, der andere braucht einen einfachen und so weiter und so fort. Die Kölnerin marschiert mit ihren Fingern an der Kasse. Permanent Kaffee, 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 Kaffee. Und dann stehen sie wieder da, alle an der Bar, einen Kaffee in der Hand, wie bei uns in die wildesten Lokale, die Tscheche rannten, wenn sie sich zu später Stunde mit Schnäpse wegschießen. Es ist so geil. Und dann stehe ich dort als ein bisschen übernachtiger Radlfahrer mit wackelige Knie, sensible Ohren. Ich bin halt jetzt immer ein bisschen die Ruhe gewohnt gewesen, gell. Und ich denke mir so, bitte, bitte das von nichts, bitte dreht es mir nicht zusammen. Ich bin ganz friedlich, ich möchte bitte nur gern einen Kaffee. Und dann mische ich mich nicht ein, weißt du. Aber wenn du da nicht hingehst aktiv und sagst, Entschuldigung, ich hätte bitte auch gern was, du wirst beinhart übersehen und fast niedertrampelt, aber das italienische lebensfreudvolle Temperament ist einfach kein Wahnsinn. Es ist so geil, da steht keiner frustriert herum und schaut in sein Handy, sondern da wird mit Hand und Fierce und in voller Lautstärke, keine Ahnung was, das Wetter und alles Mögliche diskutiert, das ist so geil.
Es ist total witzig, weil wenn du im Rennen zur Fähre wärst und dir passiert das, dann schmeißt alle Nerven weg, weil du da ja dann doch wertvolle Sekunden verlierst. Und wenn du im unter Anführungszeichen Tour-Remote bist, dann genießt das wohl.
Ja, aber es ist wirklich, wie oft man das bei uns sieht, oder die Leute schauen ins Handy und tun das einfach da ist einfach das pure Leben. Das hat mir so gefallen.
Was natürlich jetzt dadurch, dass wir beide im Tour-Remote waren, auch nicht so tragisch war, war die Anfahrt zur Fähre in Bari, weil da gibt's wieder eine Band Road, die, also ich würde sagen, Kopfzerbrechen bereitet hat, aber in der Planung dann doch ein bisschen
Zum Aufpassen war.
Das war jetzt dadurch, dass wir beide keinen Stress gehabt haben, jetzt in unserem Fall nicht so dramatisch.
Nein, es war nicht so dramatisch. Was ich aber trotzdem wirklich wild gefunden habe, ich weiß nicht, wie war das Wetter bei dir? Wahrscheinlich schön und trocken oder hast du auch Regen gehabt, so wie ich?
Es war die Straßen ein bisschen feucht in der Früh, wie ich weggefahren bin um 4:30, aber ist dann auftrocknet und habe dann einen schönen Tag gehabt.
Ja, ich bin dann halt so Richtung Bari, es war dann irgendwann schon später Nachmittag und da hat es halt ein paar Mal hergeregnet. Wirklich nicht schlimm, so 10 Minuten Regenguss, eine halbe Stunde aufgehört, dann wieder 10 Minuten Regenguss und die Gehsteige waren trocken in der Zwischenzeit. Aber auf der Straße ist 5 oder 10 Zentimeter hoch das Wasser gestanden. Das war unglaublich. Ich habe es irgendwie nicht verstanden, wie das von der technischen Seite her möglich ist, dass das Wasser dort einfach steht. Und es ist insofern unangenehm, weil du siehst halt nicht, wo die Schlaglöcher sind, wenn du eine durchgehende Wasserfläche hast. Und da gibt es halt keine Kanaldeckel und keine Gullis und kein Abflusssystem. Das ist wirklich wie eine, die Straße ist wie eine Wanne, die begrenzt wird durch die Fußgänger oder durch die Randsteine vom Gehsteig zum Beispiel. Und da steht einfach das Wasser stundenlang drinnen und jeder LKW, der durchfährt, der spritzt die halt nass. Das war ein bisschen mühsam. Aber ansonsten war die Einfahrt nach Bari mit Vorsicht von der Band Road eigentlich kein Problem. Ich habe dann ein paar Kleinigkeiten eingekauft und war so 2 Stunden vor Abfahrt bei der Fähre und das war dann extrem schwierig, der finale Prozess des Eincheckens.
War zum Glück war ich rechtzeitig da. Wenn ich da knapp herkomme, schmeiße ich komplett die Nerven weg. Da fährst du rein, dann kommst du zum Office, die sind nicht zuständig und das ist ihnen auch scheißegal. Und dann kommst du drauf, dass du 3 Kilometer zum anderen Ende des Hafens fahren musst. Dort kriegst du dein Ticket und dann kannst du wieder 3 Kilometer zurück zum eigentlichen Gangway heißt das, wo man aufs Schiff aufgeht. Also du fährst echt wie ein Depp im Kreis am Hafen.
Und vielleicht ergänzend, dann stehen die 2 Schiffe nebeneinander an verschiedenen Molen, Docks oder Molen. Und dann bin ich ja noch zum falschen Schiff gegangen und dann beim Einchecken sagt sie mir, ja, dein Schiff ist das nebenan. Und dann bin ich auch noch zum anderen Schiff rumgefahren. Also war gut, dass ich da genug Zeit gehabt habe.
Ja, und apropos genug Zeit, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, erstens, ich bin sehr hungrig. Wir haben jetzt viel geredet, ich habe jetzt irgendwie Hunger und Durst. Wir sind schon wieder recht lang geworden in unserer Episode und vielleicht ist jetzt ein guter Moment zum Stoppen.
Ja, fast so, als hätten wir uns für die heutige Episode vorgenommen, dass wir bis Bari kommen. Und deswegen beenden wir das und wie es weitergeht, erfahrt ihr
Montag oder Donnerstag, je nachdem, welcher Tag heute ist. Und
oder Samstag, Sonntag, je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Das muss ja nicht jeder beim Veröffentlichungsdatum hören.
Genau, aber wir haben noch mindestens 2 Episoden vor uns, wenn wir in Albanien weiterfahren und ich muss sagen, auch auf der Fähre gibt es ein bisschen was zum Erzählen. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
Die Schule geht wieder los, die Uni geht wieder los und der Straps muss wieder zum Arbeiten anfangen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem die Radlsaison geht langsam zu Ende und die Vortragssaison startet jetzt dann wieder. Und am 23. Oktober habe ich meinen ersten Vortrag heuer in Bayern, in Traunreuth. Dann gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober, in der Bachschmiede in Salzburg. Und am 25. Oktober in Oberösterreich in Neuhofen an der Krems.
Holt euch eure Tickets und schaut euch an, was der Straps so zum Erzählen hat.
Ja, es wird ein bisschen was rückblickmäßig vom Race Across America geben über die 24 Stunden und 1000 Kilometer und natürlich ganz, ganz viel und vor allem aktuelle Geschichten und Anekdoten vom Transcontinental Race. Keine Angst, auch wenn jetzt die Schule losgeht, man muss nichts lernen und man wird nicht geprüft. Aber es wird trotzdem sehr lustig und sehr spannend werden. Unter www.christophstrasser.at findet ihr die Details zu den Veranstaltungen und könnt euch dann auch auf www.ultracyclingshop.com Tickets kaufen oder ihr bestellt euch gleich eine Cyclet-Tasche mit oder nehmt nur ein Ensure dazu oder ein paar T-Shirts, unter anderem auch die Sitzfleisch-Kollektion.
Werbung Ende.